Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Feliz Año Nuevo a todos, hier ist der Nils und wow, Tiki-Taka geht schon in sein drittes Jahr, 2021 ist da und da ist natürlich auch der Alex.
Servus, hi, ja, frohes Neues, auch dir, frohes Neues natürlich all unseren Hörern. Ja, wir sind zurück nach Mini-Pause, nämlich gar keiner quasi. Gibt ja keine in Spanien, dementsprechend, ja, machen auch wir direkt weiter.
Ja, am 2. Januar wurde schon wieder gespielt, das ist auch ein bisschen früher als sonst die letzten Jahre, wo es vielleicht dann eher mal so am 4. Januar weiterging, aber gut, uns soll ja nicht langweilig werden, wir müssen ja, ja, sonst vermisse ich dich ja auch, also ist schon ganz gut, wenn wir uns wieder hören.
Ja, ja.
Ja, Tiki-Taka ist wieder da, diese Folge, oder ich sag mal, dieser 17. Spieltag, der hatte jetzt nicht ganz so viel Action, wie wir uns das erhofft hatten, es wurden hier und da ein paar Pflichtsiege eingefahren, so, wir haben keine wirklichen Aufreger des Spieltags gefunden, auch so an Golassos hat es ein bisschen, hat La Liga zum Jahresauftakt gegeizt, aber dafür gibt es den zweiten Trainerwechsel in La Liga, darüber wollen wir heute reden, es gab ja trotzdem auch ein ganz berühmtes Derby am Wochenende, dann beginnt die Copa del Rey, also da ist einiges los. Wir müssen erstmal auch einen neuen Patreon begrüßen. Das ist sogar ein Rey, also das, wie sagt man, das Königsabonnement.
Ja.
Das ist der Marcel Rivera Ramirez. Und du weißt schon, zu welchem Fanlager er gehört.
Ja,
Wieder so. Einer für Team Nils.
Grüße an Marcel. Schön, dass du dabei bist. Oh ja, er hat uns direkt geschrieben. Es wird langsam eng für dich, Alex. Hat er da geschrieben. Also er weiß schon auch, ne? Er ist Team Nils, Team Blancos. Mann, ey. Ja. Ich freue mich natürlich, dass Marcel dabei ist, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn der eine oder andere Barca-Fan dabei wäre.
Immerhin ist ja, ich glaube, Marcel ist jetzt unser zweiter Reh, dann gibt es ja noch den Kim André, der ist ja natürlich ein Barca-Fan, also steht so gesehen da 1:1,
stimmt,
so als kleines Trostpflaster für dich.
Ja.
Es kamen auch Fragen vom Yannick, vom Lukas und vom Marco, da vielen Dank schon mal, da werden wir uns später bei Real Madrid und Barcelona drüber widmen und dann, hast du noch irgendwas an Vorgeplänkel?
Vorgeplänkel habe ich keins, lass uns starten.
Dann können wir direkt loslegen, denn es kam zum zweiten Trainerwechsel in La Liga. Ein bisschen überraschend, denn die Mannschaft hat sogar gewonnen und eigentlich für mich, ich habe das Spiel gesehen, sah das sogar nach teilweise ganz gutem Fußball aus. Es ist passiert in Bilbao beim Club Athletic. Gaizka Garitano ist nicht mehr da. Ich glaube 89 Partien hat er geschafft, hat er selbst früher in Bilbao gespielt in den 90ern, also kommt von dort, hat die Mannschaft im Dezember 2018 übernommen, sie sogar ins Pokalfinale geführt. Ja, und das wird ihm jetzt mehr oder weniger verwehrt, denn er ist nicht mehr da und Marcelino ist zurück. Was sagst du?
Das ist richtig bitter für Garitano, der ja quasi sein Finale jetzt nicht bekommt und seinen Titel, der ihm quasi zusteht, den kann er jetzt nicht erringen. Das ist natürlich richtig bitter, ne? Dadurch, dass das Finale ja immer wieder verschoben und verschoben wurde, weil einfach beide Vereine, Real Sociedad und der Athletic Club, einfach unter ihr baskisches Derby, das erste Mal überhaupt, dass dieses baskische Derby ein Pokalfinale ist, die wollten oder wollen das unbedingt mit Fans austragen und haben es eben so weit vorgeschoben wie möglich, nämlich bis in den April 2020. Also total kurios.
Die neue 21.
Meine ich doch, ja. 21. Total kurios. Die neue Pokalrunde geht schon los und das alte Finale ist noch gar nicht gespielt, weil eben beide hoffen, dass eben dann im April Fans zugelassen sind. Und ja, Garitano kann jetzt sein Finale nicht bestreiten. Also für ihn natürlich richtig bitter. Ja, die Vereinsentscheidung kann ich tatsächlich verstehen, auch wenn, glaube ich, so der Otto Normal-Fan, sage ich mal, oder der Interessierte des spanischen Fußballs, wenn er einfach nur auf die Tabelle guckt, das vielleicht nicht ganz verstehen wird, denn der Athletic Club ist Neunter, quasi da, wo sie ja mehr oder minder hingehören oder wo ihr normales Habitat ist. Also das kann man vielleicht von außen nicht so ganz verstehen, aber wenn man die Leistung der Mannschaft gesehen hat, über die Wochen und Monate vor allem, kann man das, glaube ich, schon nachvollziehen, denn das war schon immer sehr, sehr bieder, was der Athletic Club da geliefert hat.
Ja, vor allem auch sehr schwankend. Also sie haben konnten nie mal ein Ergebnis wiederholen, weder eine Niederlage noch einen Unentschieden, noch einen zweiten Sieg in Folge. Jetzt immerhin hat es gegen Elche zu einem Sieg gereicht. Das hat mir eigentlich zwischendurch ganz gut gefallen. Iñaki Williams hatte da noch so einen Kracher an die Latte, aber speziell vorne hapert es eben im Sturm und so. Ja, hat man sich vielleicht auch schon vor der Partie drauf geeinigt, du, das wird dein letztes Spiel sein. So kann er noch in seinem Lebenslauf schreiben. Er war bis 2021 Trainer, quasi 3 Jahre, Dezember 18 bis Januar 21, auch wenn es nur 89 Spiele waren. Ja, Bilbao war letzte Saison 11. am Ende, jetzt sind sie inzwischen wieder 9., waren ja auch schon mal weiter unten in der Tabelle, also das ist schon ganz okay, so eine ganz minimale, leichte Formkurve nach oben. Es gab ja unter der Woche noch das vorgezogene Pokalfinale so gesehen, da haben sie 0-1 gegen Real Sociedad verloren, hätte schon auch unentschieden zumindest werden können, egal. Schade für Garitano, wie gesagt, er kommt aus Bilbao, hat dort gespielt, ist da auch irgendwo Identifikationsfigur. Ich glaube, man trennt sich da auch im Guten. Aber jetzt darf es dann eben ein neuer Mann richten und Marcelino Garcia ist zurück. Wir fanden es ja sehr schade, dass er so zu Beginn der letzten Saison eben ja, in Valencia entlassen wurde. Da gab es ja den Streit dann zwischen Peter Lim und ihm und ja, da musste er dann trotz des Pokalsiegs kurz zuvor und auch einer okayen Champions League-Runde vorher, musste er da gehen. Und jetzt ist er zurück in der Liga.
Ja. Mal schauen. Ja, also ich muss sagen, damals schon war der Trainerwechsel für mich nicht verständlich von Marcelino, dass Valencia ihn rausgeschmissen hat. Und im Nachhinein werden sie es wahrscheinlich bis heute bereuen, denn sie haben ja eine fürchterliche letzte Saison gespielt und auch dieses Jahr ist das ja alles andere als gut. Von daher, ja, glaube ich, hat Valencia da die falsche Entscheidung damals getroffen. Mal wieder ein Präsident, ne, hier im Cäsaren-Modus Daumen runter einfach, weil er den halt nicht mag oder mit dem nicht auskommt oder ihm irgendwas nicht passt oder der Trainer unbequem ist, wie auch immer. Also es hatte keine sportlichen Gründe, die Entlassung von Marcelino. Der hat wirklich immer einen guten Job bei Valencia gemacht. Wie gesagt, im Finale, ich weiß es ja leider zu gut, den FC Barcelona geschlagen. Also Valencia war ja amtierender Pokalsieger, von daher eine super Sache für die, ne? Ein Riesenerfolg. Und 3-2 Monate später wirst du direkt am Anfang der Saison ja quasi sportlich gesehen grundlos entlassen, weil dich dein Präsident ja nicht mehr mag. Ja, genau. Von daher für ihn natürlich damals eine bittere Sache. Schön, dass er zurück ist. Es ist wirklich einer der besten oder besseren Trainer Spaniens, muss man auch sagen. Also ich glaube, eine richtig gute Wahl für den Athletic-Club. Ja, was er natürlich jetzt erreichen kann, muss man gucken. Also sie sind nur 9., sie haben nur, was sind 6 oder 7 Punkte Rückstand auf die Europa-League-Ränge. Also ich denke, das ist ihr deutliches Ziel, dass sie da nochmal ranschnuppern. Es ist ja nicht weit weg. Ich glaube, auch deswegen wurde Garitano entlassen, weil man sich da einfach ja mehr erhofft hat, auch wenn, wie gesagt, 9. Platz liest sich okay, aber es war keinerlei Entwicklung da, spielerisch absolute Armut herrschte vor und die meiner Meinung nach wären sie im Leben nicht nach Europa gekommen mit Garitano. Also mehr als 8., 9., 10. wäre mit Garitano nicht gegangen, meiner Meinung nach. Von daher für mich die richtige Entscheidung. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob sie jetzt in den letzten Spielen oder in den nächsten Spielen, besser gesagt, da nochmal hinschnuppern können nach oben.
Ich sehe halt in Bilbao weniger ein Trainerproblem, sondern eben, dass es vorne ein bisschen hapert. Man hatte ja eine richtig starke letzte Rückrunde, weil Raul Garcia seinen zweiten Frühling erlebt hat. Dann ist natürlich auch Aritz Aduriz mittlerweile hat seine Karriere beendet und da fehlt jetzt vorne noch ein bisschen so. Ja. Iñaki Williams sucht noch so seine Form. Muniain hat jetzt mal wieder getroffen, eben beim 1-0-Sieg die 3 Punkte beschert, aber da ist es dann eben auch schwierig, dann irgendwie noch für Nachschub zu sorgen. Also im Winter könnte vielleicht noch Javi Martinez kommen vom FC Bayern, jetzt im zweiten Anlauf.
Aber auch nicht unbedingt ein Stürmer.
Auch wenn der gern mal im Supercup oder so
spielt. Ja, stimmt.
Aber deswegen sehe ich da eine richtig schwierige, große Herausforderung für Marcelino, das noch zu holen. Man hat ja immerhin im Sommer noch einen Neuzugang geholt gehabt. Das war der Alex Berenguer. Der hat jetzt auch schon hier und da mal ein Törchen gemacht, gute Auftritte gehabt. Aber ja, mehr als 3 Scorerpunkte kam da jetzt auch noch nicht bei rum. Also vorne hapert es da ein bisschen und es ist einfach fast unmöglich, da einen Basken noch zurückzuholen. Ich weiß nicht, wo spielt Fernando Llorente mittlerweile? Wo spielt er überhaupt noch? Ansonsten hat man da ja fast keine Wahl mehr, da irgendwie noch was zu holen. Gut, wenn Raul Garcia auch nicht mehr in Form findet, schwierig.
Das ist tatsächlich ein guter Tipp, ne? Llorente, das muss ich jetzt fast schon googeln. Wo spielt denn der mittlerweile? Immer noch Neapel, aber Betonung ist halt nicht auf Spielen, sondern unter Vertrag sein eher, oder? Ich kann mich nicht erinnern, kommt der zum Einsatz bei Neapel? Ich glaube ja eigentlich kaum, um ehrlich zu sein.
Ja, jetzt auch schon 35 Jahre.
Aber tatsächlich,
ein Saison-Einsatz.
Ja, eben, da haben wir es ja, ne? Genau, der spielt überhaupt nicht bei Napoli, von daher, ja. Das wäre doch eine interessante Wahl. Das gehen wir weiter, ne? An Marcelino. Marcelino, falls du zuhörst, ne? Hier kleiner Tipp von uns. Verstärkt deinen Sturm mit einem alten Haudegen. Täte dir natürlich, tatsächlich würde den gut zu Gesicht stehen.
Ich glaube, einer, der vorne lauert.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Marcelino Iñaki Williams offensiver, also ins Zentrum stellen wird, denn unter Garitano hat er voll oft auf dem rechten Flügel quasi einen Mittelfeldspieler gegeben, wo er meiner Meinung nach völlig verschenkt ist, weil im Endeffekt, auch wenn er jetzt nicht der absolut abgezockteste Knipser ist, aber durch seine Schnelligkeit alleine ist er einfach besser aufgehoben, weil er ja nicht so spielstark ist im Mittelfeld noch. Von daher fand ich ihn da auf rechts immer verschenkt, muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er da umstellt, Marcelino, dass er, wie gesagt, Iñaki nach ganz vorne stellen wird, um da einfach ja mehr Torgefahr, zumindest nach Kontern zu haben. Denn er spielt ja auch eher lieber auf Konter. Also immer so ein Mix, ne? Ballbesitz wird sich verbessern, glaube ich, unter Bilbao, unter Marcelino. Ich glaube, nach Kontern werden sie gefährlicher werden. Also sie werden schon meiner Meinung nach erfolgreicher werden. Ob es dann, wie gesagt, wirklich für die Top 6 beziehungsweise Top 7 reicht. Siebter Platz ist ja auch die Hintertür. Muss man abwarten. Ich könnte es mir echt gut vorstellen, denn wenn ich mir auf die Top 6 blicke, ich denke, die sind ziemlich manifestiert. Mit, ja, logischerweise vorne Atleti, Real, Barca, wahrscheinlich die Top 3, ne? Davon kann man ja fast schon ausgehen. Dann kommen Real Sociedad, Sevilla, Villarreal. Ich denke, die sind nicht mehr einzuholen, die 6. Aber nochmal, der siebte Platz aktuell ist nur Celta und Granada vor Bilbao. Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass sie das noch schaffen. Also den richtigen Trainer dafür haben sie jetzt, meiner Meinung nach.
Ja, es ist eine spezielle Aufgabe für ihn. Im Baskenland herrschen ja ein bisschen andere Regeln. Nur Basken, Marcelino selbst ist ein Asturier, also kommt da so aus dem, ich sag mal, Nachbarbundesland, würde ich das mal bezeichnen. Er hatte große Erfolge. Mit Villarreal ist er aufgestiegen, hat Valencia eben in die Champions League geführt, auch mit gutem Fußball eben zum Pokalsieg. 320 Ligapartien insgesamt schon erlebt, also du hast es gesagt, er ist einer der Besten vielleicht in Spanien. Und wir hatten uns vorher noch die Frage gestellt, warum hat das jetzt so lange gedauert, dass Marcelino mal wieder eine Mannschaft übernimmt? Ja, weil ein Trainer nur einmal pro Saison eine Mannschaft führen darf. Deswegen war früh nach dem Saisonbeginn 1920 für ihn Schluss. Und danach durfte er nicht mehr einen anderen Verein übernehmen. Ja. Das ist ja auch diese La Liga-Regel.
Genau, ich glaube, die gibt es in Italien meines Wissens noch auch, dass ein Trainer nur einmal in der Saison quasi zum Einsatz kommen darf. Und wenn er unter der Saison eben entlassen wird, dann darf er keinen zweiten Job in der gleichen Saison bei einem anderen Verein antreten. Mhm. Diese Regel gibt es in Spanien auch. Ziemlich kurios, kennt man in Deutschland der Bundesliga überhaupt nicht. Da gibt es ja Trainer, ne? Die wechseln ja teilweise im Wochenrhythmus. Ich glaube, Bayer Lorz hat das zuletzt ja gemacht, wurde, glaube ich, in Köln entlassen, eine Woche später oder zwei oder so war in Mainz. Geht halt einfach in Spanien nicht und deswegen musste Marcelino jetzt ja ziemlich lange warten auf diesen neuen Job. Aber jetzt ist er eben der neue starke Mann und ich glaube aber auch, es ist ein Projekt für die Zukunft. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt der Druck so groß ist, dass er unbedingt nach Europa muss, sondern klar, das wünschen sich die Basken natürlich.
Das stimmt.
Aber ich glaube eher, es ist ein langfristiges Projekt. Er wird jetzt den Verein ja ein bisschen umkrempeln, um einfach in der Zukunft ja attraktiver und erfolgreicher zu spielen. Selbst wenn es dieses Jahr nicht so erfolgreich sein wird.
Ja. Das stimmt. Und für den 55-Jährigen könnte das die ersten Partien nicht krasser, nicht größer, nicht schwieriger sein, denn Mittwoch gegen Barca, Samstag gegen Atletico und dann nächste Woche Supercoppa-Halbfinale gegen Real Madrid. Du triffst in deinen ersten drei Partien auf die großen drei.
Krass.
Wow.
Krass, ja. Ja, aus Barca-Sicht
ein bisschen unglücklich. Alles geben.
Ja, aus Barca-Sicht auch ein bisschen unglücklich, muss ich sagen. Denn nochmal, der Athletic-Club war nicht furchteinflößend bisher. Also wirklich sehr, sehr biederen Fußball gespielt, sehr, sehr biedere Leistungen. Und jetzt hast du diesen Trainerwechseleffekt womöglich, denn am Dienstag gibt es ja das Nachholspiel vom, ich glaube, zweiten Spieltag. Ne? Barca holt danach sein Auswärtsspiel im San Mamés, wo sie sich ja eh schon immer schwer tun in den letzten Jahren.
Ja,
und jetzt mit, auch wenn er ja im Endeffekt zwei Trainingseinheiten wahrscheinlich leiten kann, Marcelino, aber trotzdem, der Trainereffekt ist ja immer irgendwo ein bisschen da.
Ja.
Oh wei, ja.
Oh wei.
Ich hab Schiss, ich sag's ganz ehrlich.
Das dürfte nicht verpassen, das wird spannend.
Ja.
Also da bin ich auch richtig gespannt. Und dann eben auch am Samstag mehr oder weniger Topspiel gegen Atletico. Und dann beginnt die Supercoppa. Also wow, ja. Größer könnte das Programm nicht sein für Marcelino. Da freuen wir uns drauf. Soweit zum zweiten Trainerwechsel in La Liga. Den ersten gab es ja bei Celta Vigo. Und da springen wir jetzt hin, denn ja, Celta war jetzt in Madrid beim Einsatz. Da kam es eigentlich zum Aufeinandertreffen der beiden gefährlichsten in La Liga, der beiden Topscorer. Aber weder Iago Aspas noch Karim Benzema konnten ihre Scorer-Punkte-Zahlen ausbauen. Am Ende haben andere die Tore gemacht. Celta Vigo hat nicht dabei gehört. Der Lauf von Coudet da ein bisschen vielleicht eingebrochen, weil Celta war schon ziemlich, ziemlich dünne, ängstlich, bisschen auch schlampig bei Foulspielen und Real Madrid mal wieder mit weniger Ballbesitz einfach abgezockter gewesen und die Chancen gemacht.
Ja, ich hatte mir von Celta mehr erhofft, wie man auch bei den Tiki-Taka-Tipps sieht. Ich habe auf Unentschieden 2-2, getippt. Genau. Ich hätte wirklich gedacht, dass sie da ja mehr zeigen, nachdem sie so, so stark drauf waren, nachdem Real ja jetzt gepatzt hat in Elche, da sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, habe ich mir da tatsächlich von Celta einfach mehr erwartet. Sie hatten auch die erste Riesenchance. Aspas hätte ja sein Torekonto hochschrauben können nach, Ahnung, wie vielen Minuten. Taucht er da frei vor Courtois auf, ja, und ist ein bisschen unentschlossen. Ne? Halb hat er ihn gelupft, halb nicht, halb, keine Ahnung, ich glaube, er wusste selbst nicht so wirklich, wie er abschließen soll und dementsprechend war der Abschluss dann auch. Also das war die Riesenchance. Ja, und gleich im Gegenzug, eine Minute später, nickt dann Vasquez das Ding ein, ne? Und dann, ja, schlechtestmöglicher oder unglücklich möglichster Start quasi für Celta. Vorne kannst du es machen und hinten kassierst du es direkt. Ja, und wie ich es schon mal gesagt habe, wenn Real dann 1-0 führt, ne, wird es meistens sehr, sehr schwer für den Gegner, weil mit der Führung sind sie einfach abgezockt und abgekocht und lassen den Ball laufen und Celta hat so wirklich nicht mehr ins Spiel gefunden.
Gar nicht eigentlich. Große Chancen gab es dann vielleicht nur noch in der Schlussphase, wo du so Courtois so ein bisschen schwierig nach vorne pariert hat, aber das war es eigentlich auch schon. Also Celta war ich dann auch schon fast enttäuscht. Natürlich haben sie auch im zweiten Durchgang ihren Topmann verloren. Iago Aspas wurde da von Nacho gefoult, musste dann verletzt ausgewechselt werden. Kann passieren, trotzdem vielleicht ist da jetzt auch Celta ein bisschen so, geht auch ein bisschen auf den Zahnfleisch. Da mussten ja auch viele durchspielen und immer mit Vollgas und immer nach vorne pressen. Das hat in den letzten Wochen gereicht, aber wenn einmal Kroos und Modric Lust haben und den Ball haben, dann kommst du da einfach schwierig ran. Auch Varane und Nacho, richtig sicherer Auftritt. Ja. Und dann vorne eben mal wieder Marco Asensio mit seinem ersten Saisontor und auch der zweiten Vorlage. Also Partidazo da von ihm.
Trotzdem siehst du den Trainerwechseleffekt bei Celta, oder hat man ihn wieder gesehen, denn spielerisch ist das trotzdem verbessert, wenn ich kurz auf die Zahlen gucke. 89% Passquote hat Celta und 59% Ballbesitz. Das sind ja normalerweise Werte, die ja der FC Barcelona hat, ne? Also das ist richtig stark, auch noch bei Real Madrid im Di Stefano mit fast 60% Ballbesitz. Klar, du liegst hinten und musst dann was tun, aber nichtsdestotrotz sind das, ja, die Zahlen verdeutlichen ja, dass es in die richtige Richtung geht, dass Celta ja eine aktivere Mannschaft wird, die mehr auf Ballbesitz setzt, die aktiv nach vorne spielt, die konstruktiv im Spielaufbau agiert. Also auch wenn es jetzt mal, klar, einen Rückschlag gab, nichtsdestotrotz, so schlimm ist der Ausrutscher ja nicht, ist ja trotzdem Real Madrid. Ja. Und wie gesagt, allein die Zahlen verdeutlichen, dass man mit Celta da rechnen muss in der Rückrunde, weil ich glaube, das funktioniert trotzdem gut mit Coudet und Celta.
Auf jeden Fall, geht wieder aufwärts. Wir haben da eine Frage vom Yannick Witwer, der spricht das Thema Rotation an. Gern auch zuerst von Alex beantworten, schreibt er. Oha. Also geht es um Militao, Ødegaard, Jovic, die werden kaum eingesetzt. Andere Spieler wie ein Benzema macht ein schwaches Spiel, hat aber quasi Narrenfreiheit vorne. Was haltet ihr davon? Da spricht er natürlich auch ein bisschen diese Szene von Jovic ein oder generell in der 90. Minute wechselt sie dann das letzte Mal, bringt Mariano und Jovic sitzt auf der Bank oder auf der Tribüne und denkt sich, what the fuck ist hier eigentlich los?
Was denkst du? Das Thema Jovic hatten wir ja schon zu Genüge. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Das wird mit ihm in Madrid nichts mehr. Zidane setzt nicht wirklich auf ihn, vertraut ihm nicht. Und wenn er spielt, zahlt er das Vertrauen ja auch nicht zurück, sondern wirkt immer wieder, und wir hatten das Thema ja echt 100-mal, wie ein Fremdkörper. Das kriegt dann also ein Trainer noch besser mit als ich vom Fernseher. Und ich denke, das Thema Jovic und Madrid sollte im Winter jetzt beendet werden, vielleicht vorerst, vielleicht endgültig, das muss man gucken, ob er nur verliehen wird oder verkauft wird, aber ja, ich würde ihn auf jeden Fall, wie gesagt, im Winter abgeben, mindestens eine Leihe, deswegen Jovic sehe ich da, funktioniert für mich einfach unter Zidane in Madrid nicht mehr, das wird auch, glaube ich, nicht mehr. Militao, ja, ist halt einfach nicht gut genug, um zu starten. Ganz, ganz eindeutig. Ne? Mhm. Also, ist halt so. Ødegaard, das wirst du besser wissen, warum der nicht eingesetzt wird aktuell oder nicht so viel spielt. Das maße ich mir nicht an, das zu bewerten, um ehrlich zu sein.
Ist ähnlich wie bei den anderen auch. Zidane hat seine Stammformation, das System mit dem 4-3-3 und auch immer so seine 12, 13 Lieblinge, wo er weiß, denen kann er vertrauen. Die wissen genau, wie es funktioniert und der neue Ødegaard ist noch nicht so ganz da, hat noch nicht, braucht eine andere Position, diese Spielmacherposition. Ja, da hatte Zidane ja auch schon mal öfter mal dieses 4-2-3-1 versucht, ging eher schief und deswegen jetzt immer auf Nummer sicher, nur Ergebnisse einfahren, keine Experimente mehr. Deswegen auch Nacho ist erfahrener, kennt Varane besser, deswegen hat er gespielt, auch das auch sehr gut gemacht und eben nicht Militär. Und das gleiche gilt dann auch für viele andere Spieler. Odriozola immer noch ein Saisoneinsatz, erst Militao bei 3. Also Zidane und die Rotation, ich rege mich da oft auf, auch in der dritten Halbzeit. Auch das Thema Jovic, das ist fast schon eine Demütigung, da überhaupt so spät zu wechseln, weil du führst eh schon, endlich führst du mal mit 2 Toren sicher gegen eine schwache Mannschaft, die ihren Topmann verloren hat. Warum dann nicht mal in der 60., 70. durchwechseln? Benzema raus, hat ein schwaches Spiel gemacht und dann ist es fast schon egal, ob du Mariano oder Jovic bringst, aber in der 90., das kann er sich dann auch sparen.
Ja,
wenn du knapp 2-1 führst und ein bisschen Zeitspiel machst, alles in Ordnung, aber so,
boah. Da bin ich auch kein Fan von diesen Wechseln. Ich glaube, das sind ja eher so, Zeichen setzen im Sinne von, du gehörst dazu, komm, ich gebe dir nochmal die Auflaufprämie oder die Einsatzprämie, aber das bringt ja im Endeffekt nichts außer Zeit von der Uhr zu holen und dem 3,50 € dem Spieler zu geben, sollte er so eine Prämie im Vertrag haben. Hat Koeman neulich auch gemacht, Ricky Puig in der 89. gebracht, bis er aufs Feld gelaufen ist, war das Spiel rum. Ne? Also es ist halt einfach ein Quatsch, aber frag mich nicht, warum Trainer das machen, das müssten die beantworten, ich bin da kein Fan von. Aber ansonsten gebe ich dir recht, also auch das ist meine Wahrnehmung, Zidane hat seine Stammleute, denen er vertraut, auf die er setzen kann und dazu gehört halt Jovic überhaupt nicht und auch von Militao ist er nicht der größte Fan und Ødegaard sehe ich auch so, der ist ein typischer Zehner, da fühlt er sich am wohlsten und wenn es diese Position aktuell nicht gibt, dann will sie dann halt logischerweise sein System nicht extra für ihn ändern, weil er eben auf Sicherheit setzt und auf Automatismen. Dementsprechend sitzt er dann draußen. Also ist schon alles verständlich irgendwo. Ne?
Genau. Und das wird so weitergehen. Jetzt hat man mal, Real Madrid ist ja, ich glaube, mit Real Sociedad die einzige Mannschaft, die jetzt mal 5-6 freie Tage haben. Alle anderen sind in der Woche im Einsatz. Barca hat das Nachholspiel, die anderen haben Pokalspiele. Also wird das auch bei Real so weitergehen gegen Osasuna, den vorletzten am Wochenende. Dann natürlich auch Supercopa, wieder Finalmodus, Halbfinale, möglicherweise dann das Endspiel. Da wird wieder die gleiche Elf fast auflaufen. Auch wenn jetzt mal Carvajal gesperrt ist, dann spielt halt irgendwie Odriozola. Sola, Hazard vielleicht mal zurück. Der ist jetzt vielleicht mal wieder soweit, mal wieder von Beginn an zu spielen. Egal, also Zidane und das Thema Rotation, da werde ich mich noch häufiger, glaube ich, aufregen. Die Ergebnisse geben ihm recht, ich habe keinen Grund da zu meckern, aber es ist einfach nichts Langfristiges. Wenn sich dann mal einer verletzt, dann hast du nur Spieler, die außer Form sind und auch, glaube ich, fast schon gebrochen sind, weil sie eh wissen, sie spielen so oder so nicht. Es ist egal, was sie im Training machen.
Tja.
Egal. Heute noch großes Thema, es ist ein Geburtstag bei Real Madrid, der 31. vom Deutschen, von Toni Kroos. Der steht, herzlichen Glückwunsch natürlich,
Glückwunsch, falls da jemand hört.
Falls du zuhörst. Glückwunsch, Toni. Der steht jetzt vor seinem 300. Einsatz bei Real Madrid, das wäre der am Wochenende. Und dann ist er auch fast schon der Rekorddeutsche bei Real Madrid. Ist nämlich noch Uli Stielike, der hat so in den 70ern und 80ern auf 308 Partien geschafft im weißen Trikot. Also da Toni Kroos bald endgültig die deutsche Legende. Die meisten Titel hat er schon, bald auch die meisten Partien. Das nur so als Zusatz.
Jo.
Ich glaube, wir machen eine kurze Pause, dann schauen wir weiter, was Barca und Atletico angestellt haben am Wochenende. Bis gleich. Ich hatte es gesagt, die beiden gefährlichsten in La Liga haben am Wochenende nicht getroffen oder vorbereitet. Aspas und Benzema blieben ohne Torbeteiligung. Dafür ist jetzt gemeinsam mit Aspas und seinen 9 Toren auf Platz 1 Luis Suarez geklettert. Der hat mal wieder ein kleines Partidazo, glaube ich, hingelegt, in Anführungszeichen, weil beim Sieg der Rojiblancos war er an allen Toren beteiligt. Die Vorbereitung aufs 1-0 durch Marcos Llorente, das war im Endeffekt nur ein kleines Päschen zur Seite, da hat dann Llorente mehr draus gemacht, aber wie er dann in der Schlussphase noch zur Stelle ist, gerade so den Ausgleich wieder kassiert von Alavés und dann doch nochmal zurückgekommen, also das sieht man einfach wieder, wow, Atletico hat so einen Mittelstürmer gebraucht, Suarez hatte nur 32 Kontakte in 90 Minuten, aber eben da 2 Torbeteiligungen, noch eine Chance ausgelassen, sich auch richtig geärgert, also man sieht einfach, der Junge brennt und will es nochmal allen beweisen und auch immer vielleicht noch bei seinem Tor Torjubel, wenn er sich da an die Finger küsst, ist vielleicht doch ein Finger Richtung Barcelona, so hey, und ihr habt mich gehen lassen.
Oh Mann, hör
Barca auf. Fehlt der Mittel. Ja, wir reden da gleich drüber, aber wow, Luis Suarez hilft einfach einem meisterlichen Atletico, die sich jetzt wieder nochmal durchbehauptet
haben. Musst es jetzt sticheln, ne? Ich wollte es ja eh schon ansprechen, auch ohne deine Stichelei und deinen Hinweis an Barca, aber ja, es liegt natürlich auf der Hand. Der Stürmer oder so ein Stürmertyp täte Barca sehr gut, und dass sie den nicht haben, hat man auch wieder gegen Huesca gemerkt, wie bitter das ist, dass du da einfach keinen richtigen Neuner vorne hast, beziehungsweise einen richtigen schon, aber keinen, der unbedingt gut genug ist. Aber über Barca sprechen wir gleich. Suarez hat es halt einfach bewiesen, ne? Du kannst im fortgeschrittenen Alter sein, nicht mehr der schnellste, rostig in den Hüften etc. etc. Aber wenn du einen Torriecher hast, garantierst du einer Mannschaft Tore. Und diese Tore, Achtung, jetzt kommt eine These, oder dieses Tor könnte ein Meistertor sein für mich.
Absolut.
Also es ist ein absolutes Statement, wenn du in der, 84., 85. Also, kassierst du das 1-1. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, das endet unentschieden. Durch dieses späte, blöde Gegentor, war ja ein Eigentor von, wer war es? Nicht Savic, oder? Doch, Felipe war es, sorry, ja. Das war dermaßen dämlich, weil Atletico einer mehr war, und ich hätte gedacht, boah, da lassen die da echt in Überzahl in Alaves Punkte, und dann macht Suarez wirklich in der 90. Ein typisches Mittelstürmertor, kein schweres Tor, Abstauber aus einem Meter, aber er steht halt da und macht dieses Tor, und diese drei Punkte können halt bringen dir am Ende vielleicht die Meisterschaft, weil das so ein entscheidendes Tor ist, dass du da nochmal zurückkommst nach diesem blöden 1-1. Also ja, riesiges Tor, ne? Golasso im Sinne von der Bedeutung her. Ja, alles vor richtig gemacht.
Spannend,
ne?
Weil Alaves hat ja schon Real Madrid und Barca geärgert. Ja. Real Madrid geschlagen, 1-1, glaube ich, im Camp Nou sogar. Und jetzt sah
zu Hause.
Und dann sah es danach aus, irgendwie sie kriegen das 1-1 durch dieses Eigentor, aber nee, Atletico hat noch einen im Köcher, und das ist dann wirklich, darum hat man Suarez geholt, wie gesagt, nur 32 Kontakte, aber das ist egal, der muss vorne lauern, seine Kräfte schon mit 33 Jahren, so ein bisschen eingerostet hier und da, aber solange er diesen Riecher hatten, das war ein schöner Spielzug, Saul raus auf Felix, zack, wieder rein in den Strafraum, und dann steht er da, also das ist irgendwo wirklich meisterlich.
9 Saisontore hat er jetzt schon, genauso viele wie Aspas und Gerard Moreno, also absoluter Schlüsseleinkauf quasi, for free natürlich auch noch, ist ja doppelt bitter, ich glaube sogar Messi hat es ja sogar zugegeben, dass Barca sogar sich mit ihm, mit Suarez irgendwie geeinigt hat, um ihm irgendeine Entschädigungszahlung bezüglich des Gehalts oder so gezahlt hat, damit er wechselt. Wurde natürlich nie offiziell, aber Messi hat das so ein bisschen zwischen den Zeilen ausgeplaudert. Also ja, im Endeffekt hat Barca ihn nicht nur for free ziehen lassen, sondern irgendwo auch ein bisschen dafür geblecht, dass er wechselt. Und der könnte jetzt tatsächlich Atletico zum Titel schießen. Also Stand heute natürlich, kann ja super viel passieren, sind ja noch genügend Spiele. Aber bis jetzt nochmal alles richtig gemacht. Absoluter Top-Einkauf für Atletico und absoluter Schlüssel dafür, dass die auf Platz 1 sind. Also Chapeau, ne?
Die Hinrundenmeisterschaft ist ihnen auch fast nicht mehr zu nehmen. So gesehen hat Atletico ja noch 4 Spieltage offen in dieser Hinrunde. 2 Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Mal schauen, was das noch wird. Bei Atletico war die Woche auch großes Thema Kieran Trippier. Der wurde von der FA für 10 Wochen gesperrt. Dazu, ich glaube, irgendwie 70.000 Euro oder Pfund Strafzahlung, weil er wohl, was war das, auf seinen Wechsel getippt haben soll.
Atletico? Ich glaube, er hat es irgendwie ausgeplaudert und irgendjemand in seinem Bekanntenkreis oder so hat dann drauf gewettet und das ist verboten und dementsprechend, also so Insider-Informationen und dann damit, Wettgeld zu verdienen, also ziemlich, ziemlich undurchsichtiger Fall, ist natürlich, kann man aus 10 Blickwinkeln betrachten, ne? Man kann sagen, natürlich sagt er seinen Ängsten, seinem Bruder oder seinem Schwager oder seiner Frau, dass er wechselt, dass sie von London nach Madrid ziehen. Und jetzt kann sie auch nur der Frau sagen. Und die Frau sagt, plappert es halt in der Kita aus, ja. Und da kriegt es einer mit. Also wie willst du das verhindern? Also ob es jetzt, wie gesagt, Beschiss war im Sinne von, er sagt jemandem aktiv, damit er drüber wettet, ob es ein Versehen war, schwer zu sagen. Natürlich, die Sperre ist krass.
Es ist ja vorerst aufgehoben.
Genau,
also vorerst die FA aufgehoben. Hat sie ausgesprochen, aber die FIFA jetzt dazwischen gekrätscht. Am Spieltag jetzt stand er nicht im Kader, vermutlich auch sicherheitshalber, falls da doch noch nachträglich irgendwie das Spiel annulliert werden sollte. Aber ich schätze mal, Ja, die Sache ist noch nicht geklärt, aber ich schätze mal, er wird jetzt erstmal wieder zum Einsatz kommen, jetzt unter der Woche vielleicht auch im Pokal. Also das werden wir weiter beobachten. War ja schon auch ein wichtiger Neuzugang und hat da ordentliche Leistung gebracht. Bei Alaves ist mir noch eingefallen, die sind ja, letztes Jahr hatten wir ja den Jahrhundertclub Osasuna, die hatten ihren Geburtstag seitdem nicht mehr gewonnen. Jetzt Alaves am 21. Januar werden die 100 Jahre alt, also Atletico konnten sie nicht ärgern. Mal gucken, ob Pablo Machins Glück da nochmal zurückkommt zur Jahrhundertfeier. Trotzdem ist man mittlerweile 14. War ja auch schon mal weiter unten in der Tabelle, sieht ja ganz gut aus.
Jo.
So, und dann kommen wir zur Mannschaft mit dem Mittelstürmerproblem.
Ja, der Kontrast war halt wie, ist halt mal wieder krass, vor allem, ja, der eine Suarez, der jetzt, wie gesagt, abgegeben wurde, schießt Atletico, ja, vielleicht zum Titel, zumindest auf Platz 1 und zum Herbstmeistertitel höchstwahrscheinlich, und der andere, Braithwaite, der seinen Platz quasi eingenommen hat, war komplett unsichtbar, also wirklich komplett, der hat ja im ganzen Spiel, hatte der 9 Ballkontakte? Ich weiß es nicht, also es war unfassbar. Ja, was willst du sagen?
Ne? 13.
13 hat er, ja, genau.
So. Was? Messi, ja, ja. 115 und er 3?
Ja, 13 das? Ballkontakte im ganzen Spiel. Er war einfach.
Wie geht nie, das denn?
Er war einfach nie am Ball. Wirklich nie am Ball. Und das ist halt dieser Kontrast. Ne? Nicht mal unbedingt ein Vorwurf auf Braithwaite, dass der nicht die Kragenweite hat für den FC Barcelona. Das weiß ein jeder auf der Welt wahrscheinlich. Er war natürlich ein Nottransfer. Warum? Ausgerechnet, weil sich ja Suarez so schlimm verletzte. Ne, wir haben ja auch drüber gesprochen. War nicht schön, was Leganés da passiert ist. Und den Transfer hätten sie natürlich normalerweise nie getätigt, wenn da nicht Suarez und Dembélé damals verletzt gewesen wären. Ja, im Nachhinein jetzt ist es natürlich trotzdem gut, dass du einen, er ist ja der einzige Mittelstürmer, dass du überhaupt einen Mittelstürmer hast, aber er hat halt einfach nicht die Qualität. Ab und zu macht er dir natürlich ein Tor oder einen Abstauber, in der Champions League hat es ja gereicht gegen Ferencvaros und Kiew, ne? Das sind dann wahrscheinlich so eher seine Kragenweite so ein bisschen, aber in der Liga. Aber
letztens den Elfmeter deutlich
vergeben. Ja, oh so Gott. Einen Meter daneben, das war auch schon sehr kläglich. Ne?
Sehr bezeichnend.
Das war schon sehr
bitter. Ich werfe gleich eine Frage dazwischen, weil der Lukas Nauer hat eben gefragt bezüglich der Mittelstürmerposition, passiert da was bei Barca? Kannst du dir was vorstellen? Vielleicht ja auch, ich glaube, das meint er sehr augenzwinkernd, vielleicht ja auch ein Tausch. Griezmann zurück und Suarez zurück. Was meinst du?
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz ernst gemeint. Das wird auch nicht passieren. Zumindest, ja, also nicht im Tausch, ob Griezmann jetzt irgendwann zurückgeht, würde mich tatsächlich gar nicht so überraschen, weil, ja, er saß ja jetzt in Huesca ja auch, was waren es, 80 Minuten oder so auf der Bank, gibt es auch ein schönes Bild, wo er eingehüllt, sehr unzufrieden da auf der Tribüne zu sehen ist.
Wie Arthur schon mal, ja.
Kann man aber trotzdem verstehen, also dass er den draußen gelassen hat, jetzt wo Dembélé zurück ist, kann man nachvollziehen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Griezmann wechseln wird. Barca ist ja vorne dermaßen eng und dünn besetzt. Das glaube ich nicht, dass sie da Griezmann abgeben. Was ich aber schon glaube, ist, dass sie daran arbeiten, Memphis Depay zu holen. Denn der war ja im Sommer quasi schon fix. Zumindest war man sich mit dem Spieler und mit Lyon einig und hat dann von La Liga nicht das grüne Licht bekommen, weil man zu viele die Gehaltsausgaben zu hoch sind. Also sprich einfach, ja, zu sehr geldmäßig im Minus da war. Ich glaube, Barca arbeitet da stark darauf hin, dass sie ihn jetzt verpflichten, denn Memphis ist ja im Sommer ablösefrei, dementsprechend kannst du den jetzt wirklich im Winter für ziemlich wenig Geld bekommen, aber Barca muss natürlich erstmal den einen oder anderen loswerden.
Tja.
Weil, ja, sie haben kein Geld und sie müssen erst Transfereinnahmen generieren, bevor sie jemanden verpflichten können. Das hat auch Tusquets, der Interimspräsident, mehrmals betont. Ich glaube, sie arbeiten da wirklich drauf, den ein oder anderen Spieler loszuwerden, sei es per Verkauf, sei es per Leihe, um da ein bisschen Budget einzusparen und das dann eben auszugeben für beispielsweise Memphis Depay.
Das wird spannend. Barca hat kein Geld, eh schon einen dünnen, kleinen, übersichtlichen Kader. Wen soll man da noch abgeben? Jetzt Coutinho wieder verletzt, den wird man jetzt auch nicht los.
Ja.
Mal eben.
Ja, sie arbeiten an, also Carles Alenia soll ja unzufrieden sein, will zu Getafe, heißt es aktuell. Das könnte ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, weil im Mittelfeld haben sie ja eigentlich schon genug. Ne? Du hast Pjanic, Busquets, De Jong, Ricky Puig, Alenia, Pedri natürlich auch, der kann ja auch auf der 10, auf der 6, auf der 8 spielen. Von daher, glaube ich, haben sie da genug. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie Alenia abgeben. dann ist natürlich die Frage, kriegst du, also erstmal sparst du natürlich sein Gehalt, vielleicht reicht das schon, falls das nicht reicht, vielleicht kriegen sie irgendwie 2 Millionen Leihgebühr von Retafe oder wem auch immer, dann hast du da ein bisschen Einnahmen. Es heißt, dass Junior Firpo auf der Verkaufsliste oder Verleihliste steht. Da kannst du vielleicht auch ein bisschen, also wenn du ihn verkaufst, ne, kannst du ja auch ein paar Taler generieren. Napoli soll da angeblich dran sein. Laut Sport haben auch, wer war es, 2 englische Vereine, ich weiß nicht mehr, ich glaube West Ham und Wolverhampton oder so, angefragt zumindest. Mhm. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da was tut. Ja, und dementsprechend werden sie schon dran arbeiten, den einen oder anderen zu vergeben, abzugeben, sei es per Laie oder sei es vergeben haben sie nur Suarez for free, aber den einen oder anderen abzugeben, um dann eben, ja, ich glaube vorne Memphis zu holen und hinten wollen sie Eric Garcia, mit dem sie sich auch schon einig sein sollen im Sommer, auch der ist ablösefrei und die wollen natürlich irgendwie ein paar Gehälter sparen, um die beiden im Winter zu holen, also ich glaube, das sind die großen Transferziele.
Okay. Schau mal aufs Spiel. Der Sieg war natürlich voll in Ordnung. Huesca wieder sehr minimalistisch. Ja. Von Anfang an nur auf irgendwie einen Punkt ausgewiesen. Auch nach dem Rückstand nicht mehr wirklich viel nach vorne investiert.
Das war schwach.
Es gab einige Abschlüsse. Petri hat einen Schuss vergeben. Dembélés Schuss wurde geblockt. Messi auch einige Abschlüsse gehabt. Aber am Ende hat sein Pass auf De Jong gereicht. Mhm. Also da natürlich verdient der Sieg. Das war schon spielerisch, glaube ich, dann wieder eine Steigerung. Aber jetzt ist natürlich wieder die Frage, kann Barca wieder Kontinuität finden? Jetzt Mittwoch gibt das den nächsten Ausrutscher. Ich glaube, 2 Siege in Folge gab es noch nicht so oft in dieser Saison.
Ja, also ich wäre positiver gestimmt, wenn Athletic Bilbao seinen Trainer nicht gewechselt hätte, muss ich ehrlich sagen, weil nochmal, vor denen hatte ich, also San Mamés immer unbequem, da kannst du immer patzen, aber die Mannschaft hat echt schwach agiert bisher. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesem Trainerwechsel. Ansonsten, ja, der Auftritt in Huesca macht dahingehend Mut, dass die Mannschaft endlich mal stabil agiert hat, sich keine brachialen Patzer erlaubt hat, wie zuletzt immer, also gab überhaupt keine Fehler, diesmal wirklich konzentriert. Die erste Halbzeit hat mir sogar sehr, sehr gut gefallen, da waren sie wirklich von Anfang an wach, das ist ja auch immer wichtig, ne, dass du im Auswärtsspiel einfach wach bist und da bist, das hat ja Barca auch unter Valverde schon gezeigt, dass sie das nicht immer sind. Ja. Das war jetzt der Fall. Gegenpressing war stark, Laufstärke war stark, konzentriert waren sie. Dembélé hat mir ziemlich gut gefallen in der ersten Halbzeit auf links. Ja, Braithwaite war ein Totalausfall, aber war jetzt nicht so schlimm in dem Spiel. Zu Huesca muss man sagen, die hätte ich stärker erwartet. Also die waren ja dermaßen ängstlich und bieder und auch nach 0-1 nur gemauert, haben sie ja nichts zugetraut. Also Barca hatte da, so gut sie es gemacht haben, hatte da auch Glück, dass der Gegner dermaßen ängstlich war. Also muss ich echt sagen, als neutraler Fan, sage ich mal, der das Spiel guckt, hätte ich mir von Huesca einfach mehr erwartet, weil sie eigentlich spielerisch mehr können. Aber irgendwie haben sie sich da überhaupt nichts zugetraut. Also auch ein bisschen Glück, sage ich mal, für Barca, dass der Gegner so ängstlich war, aber nichtsdestotrotz hochverdient. Ne? Musste eigentlich auch 2-0 das machen vor der Halbzeit und eigentlich, dann ist der Deckel drauf und ja, so zitterst ein bisschen, aber Chancen hatte Huesca ja trotzdem keine.
Trotzdem war es, glaube ich, kein Spiel, was so wirklich jetzt dich oder mich vom Hocker gehauen
das
hat. Da hat auch der Marco Klepp eben gefragt, die Spiele sind teilweise mittlerweile so langweilig, auch jetzt gegen so einen Tabellenletzten muss man lange ein bisschen noch zittern, dass nicht doch was passiert. Früher mit Rakitic, Vidal, Suarez hat man immer wen auf dem Platz, wo man weiß, die können was bezwecken, so schreibt er und fragt uns eben dann, wie unsere Meinung dazu ist. Ich würde mal direkt loslegen und sag mal, das ist ja bei Real Madrid ähnlich. Und das ist alles, oder bei vielen Top-Clubs so, auch die Bayern haben jetzt mal wieder 0-2 zurückgelegen. Ja. Das ist einfach alles auch dieser Belastung und dem engen Kalender geschuldet, dass man da auch mit seinen Kräften mal haushalten muss und dass es sowieso manchmal auch schwierig ist, sich vielleicht für ein kaltes Auswärtsspiel beim Tabellenletzten sich wirklich zu 100% zu motivieren. So waren das jetzt für Barca und Atletico 2 Auswärtspflichtsiege, abhaken, weiter geht's. Aber da ist einfach nicht mehr so viel mit dem ganz großen Feuerwerk zu rechnen, auch weil natürlich hier und da Leistungsträger fehlen und Verletzte es gibt und man da immer irgendwo Probleme hat. Also das ist ein generelles Problem, glaube ich.
Ja, du sprichst da viel Wahres an. Das sind einfach viele, viele Thematiken und viele Dinge, die da zusammenspielen. Natürlich auch der recht dünne Kader jetzt. Nochmal, du hast nur diesen einen Mittelstürmer, das ist auch ein Problem, normalerweise würdest du den ja auswechseln, aber dann hast du nur Griezmann, dann würde dir dieser Mittelstürmer wieder komplett fehlen. Messi, Pedri und Dembélé haben es so gut gemacht, da gab es keinen Grund zu wechseln, also warum sollst du zwingend offensiver wechseln, das macht ja gar keinen Sinn gegen einen so schwachen Gegner. Gleichzeitig hast du logischerweise im Hinterkopf, dass du Mittwoch einfach wieder spielen musst. Also du spielst Sonntagabend auswärts und Mittwoch wieder auswärts. Und Koeman hat das oft thematisiert, dass sie sehr oft die späten Spiele haben in La Liga und dass sie ja direkt heimfahren. Das heißt, die Mannschaft ist teilweise um 3 oder 4 Uhr nachts erst in Barcelona zurück und kann dann erst pennen. So, dementsprechend ist dein kompletter Rhythmus durcheinander, Regeneration ist kaum vorhanden und dann hast du einfach wieder 2 Tage später das nächste Spiel, also logischerweise haushalten die mit ihren Kräften und das hat man in der zweiten Hälfte einfach gesehen. Nochmal, die erste war gut, in der zweiten hast du gesehen, da wird verwaltet und die mussten ja auch nicht mehr machen, also wenn der Gegner besser gewesen wäre, okay, ist was anderes, aber sie haben ja auch quasi auf den schwachen Gegner reagiert, indem sie das Nötigste taten und es hat ja gereicht. Von daher ist das nicht mal so ein großer Vorwurf. Natürlich, bei Barca erwartet man sich mehr Spektakel, aber nochmal, enger Spielplan, viele Verletzte. Es fehlen ja auch, darf man auch nicht vergessen, Coutinho, Ansu Fati, Sergio Roberto und Piqué, alle langzeitverletzt, alle monatelang verletzt. Das sind einfach 4 sehr, sehr wichtige Spieler, die dir auch fehlen. Ne? Dann hast du, ja, logischerweise Probleme. Also würde da der Mannschaft, lieber Marco, nicht so den großen Vorwurf machen, vor allem mit Blick auf das Bilbao-Spiel.
Ja, und natürlich aus Fansicht fehlt, ja, es ist, fühlt sich alles ein bisschen kälter an ohne Fans im Stadion. Da, auch da ist es für uns Zuschauer, als Zuschauer schwierig und so ein bisschen die Lust vergeht, wenn man wirklich alle 3 Tage auch ein Spiel anschauen muss, in Anführungszeichen.
Oder spielen muss natürlich auch, ne? Ist ja auch für den Kopf irgendwo schwer. Also absolut. Sollte man auch nicht vergessen, ne? Und ja, es war, glaube ich, kalt. Sie haben das angesprochen, Barca. Ich glaube, 0 Grad hat es in Huesca. Das kommt in Spanien so häufig nicht vor, ne? Nee. Dass es dermaßen kalt ist. Von daher, ja, auch das irgendwo vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt hat, weil es die Spieler einfach nicht so gewohnt sind, ne?
Einer von vielen Gründen, So, wir haben noch eine kleine Spitzenmannschaft, die zuletzt auch sehr minimalistisch unterwegs war, auch oft haushaltet mit seinen Kräften und jetzt am Wochenende eben dann so gesehen gepatzt hat. Also, El Gran Derby gibt's gleich nach noch einem Break. El Gran Derby war wieder da, war ja schon die erste Partie nach dem Auftakt im Sommer. Damals hatte der FC Sevilla noch mit 2-0 gewonnen, das war der 3. Sieg in Folge über Betis damals. Ja, deswegen hatten wir beide auch auf einen erneuten Sieg des FCs getippt. Aber es verlief ein bisschen anders, die Partie. Eigentlich hätte Betis fast schon gewinnen müssen. Sie haben aber nur einen ihrer 2 Elfmeter verwandelt. So ging dieses Derby Sevillano nur 1-1 aus, weil auch da Spitzenteam Team Sevilla mal wieder sehr minimalistisch, Kräfte gespart und eigentlich wieder ein sehr biederer Auftritt von Lopetegui's Mann.
Ja, genauso wollte ich es auch ausdrücken. Also mal wieder Minimalismus vom FC Sevilla. Die haben echt das Nötigste nur getan. Das eine Tor geschossen, das sie immer schießen, aber mehr ja nicht. Im Endeffekt muss sich da Betis in den Arsch beißen, dass sie das nicht gewonnen haben. Also sie wären der verdiente Sieger gewesen. Sie hatten genug Chancen aus dem Spiel raus. Dann natürlich der verschossene Elfmeter on top, doppelt bitter. Also überraschend auch für uns, vor allem, ja, das Ergebnis ist weniger überraschend. Ich war mir nicht sicher, ob ich 1-1 oder 1-2 oder 0-1 tippe. Aber von der Leistung her dahingehend überraschend, dass Real Betis für mich wirklich klar die bessere Mannschaft war, die giftigere Mannschaft, die gierigere Mannschaft, die nach vorne spielt, die den Sieg wollte. Ja, okay, sie haben zu Hause gespielt, aber sie sind ja so eine launische Mannschaft, das konnte man nicht zwingend so erwarten, beziehungsweise anders gesprochen vom FC Sevilla hätte ich mir einfach mehr erwartet. Also die hatten im Endeffekt Glück, da mit einem Punkt heimzufahren.
Ja. Bei Betis waren ja unter anderem Fekir und Canales haben in der Anfangsphase 2 gute Chancen vergeben, dann eben Canales einen Elfmeter verwandelt und dann in der Schlussphase wurde Fekir gefoult, hat ihn rausgeholt und dann ist er auch selbst angetreten. Ja, erst pariert Bruno und dann auch im Nachschuss, den hat Fekir daneben gesetzt. Also warum hat da nicht der sichere Canales den gemacht? Egal, bei Betis auch sehr löblich, muss man sagen. Da haben ja viele, viele Spieler gefehlt, egal ob mit Corona oder auch Verletzungen. Also Joaquin, Bartra ist noch außen vor, William Carvalho, Tello, Montoya, der Neuzugang, alle nicht da und trotzdem ein verdienter Punkt hätte mehr sein sollen für Pellegrinis neue Mannschaft. Trotzdem ist man da jetzt auch wieder auf Platz 10 in der Liga, hält sich so ein bisschen. Man ist ja trotzdem die Schießbude der Liga mit 31 Gegentoren, hat auch die meisten Niederlagen mit 9. Aber das war mal wieder ein positives Zeichen, dass die Mannschaft eigentlich schon kann.
Ja, eigentlich kann sie, aber sie ist auch unfassbar launisch. Mhm. Also mit dem FC Sevilla so die launischste Mannschaft, finde ich, zumindest von den Leistungen her. Sie zeigt immer wieder, dass sie es eigentlich kann, aber sie kann es halt nicht kontinuierlich abrufen. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt, wie gesagt, wieder eine gute Leistung. Klar, dann spielst du halt mal unentschieden. Sevilla hat ja, ich glaube, die zweitbeste Abwehr der Liga, ne? Von daher, ja, kann man da schon mal verstehen, dass man jetzt nicht zwingend über ein 1-1 hinauskommt, weil die auch schwer zu knacken sind. Nichtsdestotrotz, es wäre verdient gewesen. Es wäre das, ja, ein 2-1 das korrekte Ergebnis gewesen. Es sollte nicht sein, aber die Leistung macht natürlich Mut für Betis, denn da hat man gesehen, da steckt schon so viel in der Mannschaft, dass du mindestens in den Top 10 landen musst, vielleicht sogar ja in den Top 8 oder 7. Also von der Leistung her sollte es die Mannschaft drauf haben, aber sie müssen halt einfach mehr Kontinuität in ihre Performances bekommen. Das ist so die Krux, ne?
Mhm, genau. 2-1 wäre das korrekte Ergebnis gewesen. 2-1 war dagegen das Ergebnis bei einer anderen Partie. Die hätte aber eher vielleicht 2-2 wie mein Tipp ausgehen sollen. So hast du richtigerweise auf einen 2-1-Sieg von Villarreal getippt.
Yes.
Die haben sich gegen Levante aber doch hier und da ein bisschen schwer getan. Das erste Tor des Jahres hat zwar Fernando Nino erzielt in der 19. Minute, aber danach Levante einiges ausgelassen. Also so Dani Gomez vor der Linie den Ball irgendwie nicht richtig getroffen. Ah, 100%ige Koken, guten Freistoß nicht gemacht oder wurde eben gut pariert vom Asenjo, dann auch in der Schlussphase noch De Frutos einvergeben, aber am Ende hat eben Villarreal den besseren Torjäger und du hast es gesagt, Gerard Moreno jetzt auch 9 Saisontore, teilt sich Platz 1 mit Aspas und Suarez.
Ja, hätte sogar um ein Haar alleiniger Top-Torjäger werden können, hat in der Schlussphase einen richtig schönen Schlenzer an den Innenpfosten gesetzt, also da fehlten wirklich absolute Millimeter zum ja dann 3-1 und dann hätte er ein Tor mehr als der Rest gehabt. Also auch da hat man gesehen, der hat eine richtig, richtig gute Schusstechnik, sogar mit rechts getroffen, den 2-1-Siegtreffer, eigentlich ist er ja Linksfuß, also mit rechts schießt er nicht so gerne und nicht so häufig und da wurde er fast gezwungen, da hat er gemerkt, ja okay, dann schieße ich halt, wenn ihr mich gar nicht angreift, sondern mache ich es halt wirklich mal und dann haut er ihn links unten rein. Also auch für Villarreal natürlich ein wichtiger Sieg im Kampf um die Champions League, die sind ja jetzt Vierter, aber können natürlich von Barca jetzt noch überholt werden, weil Barca ein Spiel weniger hat, nämlich am Mittwoch, also von daher, jo, bleibt spannend der Kampf um die, was sind's, Top 6 quasi. Also die Mannschaften sind alle so, so eng beieinander und auch von den Leistungen her, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad und tatsächlich auch der FC Barcelona, von daher jedes Wochenende quasi, ja, patzt ein anderer, stolpert ein anderer oder, ja, springt ein anderer auf 3, 4 oder 5, also das ist echt spannend, das Rennen da oben aktuell.
Ja. Beim FC Villarreal auch spannend das Thema Takefusa Kubo. Der war jetzt nicht im Kader und Unai Emery hat nach dem Spiel bestätigt, von wegen hat mit Kubo geredet und Kubo hat ihm eben gesagt, er sucht eher einen Wechsel, strebt er an. Da wird die Leihe höchstwahrscheinlich abgebrochen. Könnte wie bei Alenia auch der FC Getafe werden. Mal gucken, ob es dann überhaupt beide werden. Also noch nicht alles geklärt, aber da dürfte auch in den nächsten Tagen was passieren, weil Kubo in La Liga oder war in Villarreal generell selten gesetzt, hat in der Liga keine Torbeteiligung gehabt, nur in der Europa League. Mhm. Ja, sollte einfach irgendwie nicht sein unter Emery.
Ja, fände ich tatsächlich zwei sehr spannende Transfers. Nicht unbedingt zwei Spieler, die man zur Getafe zurechnen würde, weil sie beides starke Dribbelspieler sind, beide ja, La Masia-Spieler natürlich, starker im Ballbesitz, aktiv mit dem Ball, kreative Spieler. Ja, was suchen die bei Getafe, ne? Oder was würden die da suchen? Also eigentlich rechnest du nicht damit, dass sich Getafe solche Spieler holt, weil sie auch über ganz anderen Fußball spielen. Nichtsdestotrotz wären natürlich zwei klasse Transfers für Getafe, die übrigens auch aktuell nur 16er sind, wieder zu Hause verloren gegen Valladolid.
Die haben Bedarf.
Die haben absolut Bedarf. Nochmal, ich fände die Transfers cool, aber vielleicht zu dem anderen Verein, wo es besser passt. Also ich könnte mir die beiden irgendwo anders wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Fast schon egal wo, nur nicht bei Getafe.
Falls Granada, Real Sociedad,
irgendwas. Von mir aus Osasuna auch. Mir völlig wurscht wo, ja. Aber nicht bei. Also die passen da halt nicht hin. Ja. Vom Spielstil her. Schon. Nichtsdestotrotz würden die der Mannschaft gut im Gesicht zu Gesicht stehen, weil einfach, ja, dann die Mannschaft besser Fußball spielen würde, zwei kreative Spieler hätte und auch zwei richtig starke Transfers wäre das für Getafe natürlich. Muss man abwarten, ob das dazu kommt.
Die Getafe hat jetzt sogar gegen Real Valladolid verloren. Da hat schon Weißmann sein drittes Saisontor erzielt. Es war das einzige des Tages, weil ja Getafe nie wirklich gefährlich werden konnte. Im Gegenteil, Valladolid hätte noch das zweite Tor machen können, aber gab dann eine Riesenparade von Ruben Jañez so aus 6 Metern irgendwie. Der Jota den Ball direkt angenommen, abgeschlossen und er kommt da noch ran, springt dahin. Also das könnt ihr euch nochmal anschauen in den DAZN-Highlights. Und so geht's für Bordalas und seine Mannschaft weiter runter. Jetzt Platz 16. Das ist nicht mehr wirklich Europa League nahe.
Das ist krass. Also. Vor allem, wir haben beide wieder aufs 1-0 getippt, ne, für Getafe.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, dadurch bin ich echt überrascht, dass sie gegen Valladolid verloren haben und nicht gut gespielt haben. Denn ich fand sie bei Atletico, für ihre Verhältnisse haben sie da echt sehr, sehr gut dagegen gehalten. Und ich fand Valladolid gegen Barca vor, 2 Spieltagen, richtig, richtig schwach. Dementsprechend hätte ich schon gedacht, dass Getafe an diesen guten Auftritt im Wanda Metropolitano aufbaut und da einfach ihr 1-0 holt, ihr typisches. Aber was haben sie gemacht? Ihr typisches, die Null steht vorne, denn sie haben ja unfassbar Probleme mit dem Toreschießen. Das ist ja dermaßen krass. Also, dass die einfach keine Tore hinbekommen. 2-0-1 Niederlagen in Folge, davor ein Gurken, 1-1 gegen Celta, 0-1 in Sevilla, 0-3 in Levante, 1-1 in Bilbao, 0-0 in Eibar. Ey, das ist 12
Tore, nur Cadiz hat weniger
mit. Das ist schon wirklich krass. Also die haben, eigentlich haben sie ja sogar 3 Stürmer im Kader, oder 4 sogar. Also es ist ja nicht so, dass die keine Stürmer hätten. Aber ja, auch daran sieht man, dass sie einfach kreative Spieler brauchen und dass es sehr, sehr viel Sinn macht, dass sie Alenia und Kubo holen, sollte das klappen. Weil sie einfach Chancen rausspielen müssen irgendwie und daran mangelt es halt, ne?
Genau, ich bin eigentlich ein großer Fan von Ancel als Top-Joker, auch Marta finde ich eigentlich gut. Molina haben sie hergegeben, aber ja, mal schauen, was das noch wird. Spannend auch an diesem 17. Spieltag, es kam endlich zu den ersten Toren vom Riesentalent Brian Gil für SD Eibar. Die haben jetzt ihr erstes Heimspiel endlich gewonnen, 2-0 den FC Granada bezwungen. Big Point auf jeden Fall, war mal wieder wichtig, dass sie da unten sich ein bisschen befreien können. Gil eben, Partidazo ist ja die Leihgabe vom FC Sevilla, war letztes Jahr bei Leganés und da das zweite Tor auch ziemlich schön gemacht, so ein kleines Dribbling noch und dann eben platzierter Abschluss, also da gut die 3 Punkte beschert.
Und das übrigens, da sieht man auch, wie schnell das geht, ne? Ein 1-1 im Camp Nou geholt, jetzt Granada geschlagen, also 2 Mannschaften, die ja in den Top 6 stehen, da die Punkte oder Top 7 stehen, die Punkte abgeknöpft und schon ist Eibar auf Rang 11 gesprungen. Die waren ja in der Abstiegszone. Also das geht einfach sehr, sehr schnell, weil alles so eng beisammen ist. Da sieht man auch, ne, wie spannend La Liga ist. Ne? Also auch Getafe, aktuell 16. Lass die jetzt 2 Spiele nicht verlieren, schon sind sie irgendwie wieder 11. oder 10. Also so schnell geht das ja.
Wie Celta auch hochgespült wurde. Dann haben wir, glaube ich, nur noch eine Partie am 17. Spieltag. Da hat dann mal wieder Real Sociedad gepatzt. Also die auch, ist auch ziemlich der Wurm drin. Jetzt hat man zwar mit dem Trainer, mit Alguacil, bis 2023 verlängert. Oyarzabal ist zurück, der war auch am 1-0 mit beteiligt, hat er schnell aufgedreht, das Spiel schnell gemacht, dann eben den Key-Pass, sage ich mal, auf Porto. Und der hat dann, Barrenechea, genau, dem Youngster, hat das 1-0 vorbereitet. Aber am Ende 1-1, weil Osasuna lebt noch, ist zwar immer noch Tabellenvorletzter, ich habe gesagt, seit ihrer 100-Jahr-Feier haben sie in 10 Spielen nur 4-mal unentschieden gespielt und 6-mal verloren, aber jetzt immerhin das 3. Remis in Folge. Also es steckt noch Leben drin bei Osasuna. Nächster Gegner am Wochenende ist dann Real Madrid. Und ja, den Punkt jetzt gegen Real Sociedad haben sie sich durchaus verdient gehabt, weil die Basken, ja, irgendwas stimmt da noch nicht so richtig, irgendwie Sand im Getriebe, trotz Oyarzabal-Comebacks.
Ich weiß es gar nicht, hat David Silva gespielt? Ich glaube nicht, ne?
Nee,
der fehlt denen halt, der ist noch verletzt, der fehlt denen halt brutal. Das war ja wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die und natürlich auch Oyarzabal, auch wenn er jetzt zurück ist, dem fehlt natürlich da auch noch der Rhythmus, ne? Dann muss er sich einfach holen. Also auch da machen sich einfach, bin ich der Meinung, die vielen, vielen Spieler bemerkbar. Und wenn dir dann 2 Schlüsselspieler fehlen und du eh nicht so den breiten Kader hast, zumindest von der Qualität her, ja, dann tust du dich einfach schwer. Also sie tun sich auch Real Sociedad tut sich einfach mit dem Toreschießen unfassbar schwer in den letzten Wochen. Wenn man da auf die Ergebnisse blickt, 0-0 gegen Eibar, 1-1, glaube ich, oder? Nee, 1-1 Eibar war es, ne? Da haben sie, glaube ich, auch schon gepatzt zu Hause gegen einen vermeintlichen Abstiegskandidaten. Jetzt ja gegen Osasuna, klar, gegen Barca kannst du mal verlieren, aber gegen Levante haben sie unter anderem verloren, 0-0 war es gegen Alaves, ne? Also gegen diese ganzen kleinen Mannschaften, wo sie klar der Favorit sind, tun sie sich auch trotzdem schwer, Tore zu schießen. Es ist, bleibt das leidige Thema in der Liga, ne? Die Mannschaften schießen sehr, sehr wenige Tore. Den Mannschaften fehlt es an Kreativität. Auch Barca ist ja davon betroffen nach wie vor, ne? Auch wenn sie 30 Tore haben, aber man hat es in Huesca gesehen, ne? In der Liga fallen nicht mehr so viele Treffer. Viele, gibt viele 1-0s. Ja, und manchmal reicht es halt nicht und dann geht es halt unentschieden aus.
Genau. Spieltag 17 ist so gesehen noch nicht komplett abgeschlossen. Heute Abend kommt es noch zum Duell zwischen Cadiz und dem FC Sevilla. Oder
Sevilla, Valencia.
Valencia natürlich in Valencia. Da könnte ich auf einen Punkt bei den Tiki-Taka-Tipps an dich
rankommen. Oh shit,
echt? Vor dem Spieltag stand es 62-59 für dich. Jetzt der Spieltag ging mit 5-4 an mich. Heißt, es steht, du führst gerade noch mit 66-64.
Was habe ich getippt Valencia, bei dem Spiel?
Du hast einen 1-0-Sieg, der Valencianos getippt. Ja. Ich habe einen 0-0 getippt.
Wollte ich gerade sagen, es fallen nicht viele Tore, man sieht es auch an den Tipps jetzt allein. Auch bei diesem Spiel würde ich nicht auf viele Tore setzen oder nicht damit rechnen. Ob es jetzt, wie gesagt, 1-0, 1-1, 0-1 oder 0-0 ausgeht, sei mal dahingestellt, aber irgendwas in die Richtung wird es höchstwahrscheinlich werden. Ja, Valencia braucht natürlich unbedingt einen Sieg, die sind aktuell 18. weil sie eben ja dieses Spiel noch in der Hinterhand haben, aber das ist schon krass, also auf einem Abstiegsplatz, ja, nicht so schön.
Nicht so schön, ja. Und dann, also das Spiel haben wir heute noch, dann geht's in der Copa weiter in den nächsten Tagen. Was haben wir da so? Atletico ist bei Cornella, Drittligist, dann Valencia kam ja gerade so durch, ist bei Yeclano, Sevilla bei Linares, also alles Drittligisten, alles natürlich Pflichtaufgaben. Noch ist kein Erstligist ausgeschieden. Und dann am Mittwoch eben dann das Nachholspiel. Du hattest mir erst geschrieben, deinen Tipp schon gegeben, 1-0-Sieg Barca, das lasse ich dich noch anpassen.
Ja, den Tipp habe ich abgegeben, bevor Marcelino Coach wurde, muss ich dazu sagen. Ich will ihn natürlich jetzt aber auch nicht mehr ändern, weil ich mag das nicht, meine Tipps zu ändern, aber ich bin nicht ganz so felsenfest davon überzeugt mehr. Aber nichtsdestotrotz würde ich ihn 1-0 heute, wenn man es mir anbieten würde, sofort unterschreiben.
Ja.
Sage ich ganz ehrlich.
Ich glaube, ich mache da ein 1-1. Dann.
So kenne ich dich auch. Ja. kurzer Nachtrag noch zur Copa del Rey. Man muss natürlich sagen, die unterklassigen Teams haben natürlich alle Heimrecht. Das ist wurde ja geändert im letzten Jahr. Finde ich auch gut so, muss ich ehrlich sagen. Also schön, die ganzen Drittligisten spielen alle oder Zweitligisten oder Viertligisten spielen alle zu Hause gegen La Liga-Teams. Mhm. Ich bin gespannt. Also wenn ich so auf die Paarung gucke, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Córdoba Retafe zum Beispiel rauskegelt. Das ist so ein Ausrutscher, den ich mir super gut vorstellen kann. Was haben wir dann noch? Ansonsten ja eigentlich schon ganz, ganz klar natürlich die La Liga-Teams favorisiert. Leonessa Granada könnte ich mir vielleicht auch irgendwie so eine Verlängerung oder so vorstellen. Würde
die haben ja Atletico rausgeworfen letztes Jahr.
Genau, das könnte ich mir vorstellen, ja. Ansonsten, was haben wir hier noch? Deportivo La Coruña gegen Deportivo Alavés, das wäre, das finde ich cool, wenn da,
ja, nett.
Die sind ja abgestiegen, Depor, wenn die da was reißen, ansonsten, ja, erwarte ich dann nicht viele Upsets, sage ich mal, gucken wir mal, ne?
Genau.
Also, für Cadiz übrigens blöd, die spielen Montag und dann Donnerstag schon wieder, das ist der Aufsteiger ist ja auch nicht gewohnt im Dreitagesrhythmus spielen, also auch da. Bei Pontevedra, ich glaube, ist das ein Viertligist oder Drittligist, weiß ich jetzt gar nicht.
Klingt eher nach Viert.
Ja, aber da blickt man drauf. Also die großen, Barca, Real Sociedad und Bilbao nicht im Einsatz wegen der Supercopa. Muss man auch noch erklären. Das hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm.
Ja. Die geht am 13. und 14. Januar los, da dann eben unter anderem Barcelona gegen Real Sociedad und Real Madrid gegen den Club Athletic. Vorher am Wochenende aber schon nochmal natürlich der 18. Spieltag, da ist dann fast wieder Super Samstag angesagt. Also wir haben unter anderem erstmal Celta gegen Villarreal, spannend, Sevilla gegen Real Sociedad, spannend, Atletico gegen Athletic, spannend, Granada gegen Barca, spannend und auch Osasuna als Tabellenvorletzter empfängt Real Madrid, würde ich auch sagen, spannend. Also da können wir einiges erwarten und ich glaube, dann haben wir sogar Zeit, weil die Spiele alle Samstag sind, dass wir Sonntagabend aufnehmen. Ja. Können wir mal wieder so eine Live-Folge mit den Reaktionen. Valencia spielt wieder, ist ja dann auch immer Überraschungswundertüte dabei.
Ist echt ein spannender Spieltag, wenn ich jetzt so drauf blicke. Tatsächlich, jetzt wo du es gesagt hast, das sind echt viele viele knackige Spiele dabei. Mhm. Auch wieder ein schwerer Gang, Auswärtsgang für Barca. Ne? 3 Auswärtsspiele in einer Woche. Wow, in Bilbao, ja, und in Granada. Boah, das ist ja doppelte, ja, Ausrutschgefahr, ey. Mann.
Auswärts Supercup, so gesehen.
Mann, ey.
Schauen wir mal.
Ja, spannend.
Bevor wir zum Schluss kommen, wir haben ja immer noch unsere neue Kategorie, so ehemalige La Liga-Spieler im Ausland. Das würde ich mal so ein bisschen als Wer-bin-ich-Rätsel aufbauen. Oh. Also, wir hatten schon Santi Cazorla und du hattest zuletzt Thiago Alcantara kurz vorgestellt. Jetzt habe ich jemanden, der spielt auch in der Premier League, sogar beim Tabellenzweiten. Kommt er aber fast gar nicht zum Einsatz, obwohl er jetzt auch schon einige Jahre da spielt. Also, vielleicht sagt dir das schon was und du kommst drauf.
Ja, aber ich warte jetzt, also ich würde jetzt schon einen Namen raushauen, aber ich warte noch, ob du noch einen Tipp gibst. Ob ich
wo hat er in der Liga gespielt? Das war 4 Jahre lang beim FC Valencia.
Ja, dann weiß ich es. Juan Mata.
Genau, ja. Dann ist er nach Chelsea gegangen und jetzt seit 2014 bei Manchester United. Hat irgendwie erst, spielt keine wirkliche Rolle
mehr.
9-mal eingesetzt. Ich glaub,
schon länger nicht mehr. Ich muss sagen, ich war überrascht, dass er im Sommer nicht gewechselt ist. Ja. Aber ja, wahrscheinlich wird A, Corona da eine Rolle spielen und B, sein fettes Gehalt, das er da einfach bekommt, weil im Endeffekt, der ist ja auch schon, wie alt ist er, 33 oder so?
32.
Im Endeffekt ist er ja auch ein Kandidat, der sehr, sehr gut zu so einem, Top 10 La Liga-Team passen würde, ne? Sagen wir mal Betis oder Vigo oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ne?
Theoretisch.
Aber ja, das Gehalt von ihm können diese Vereine logischerweise nicht zahlen. Und die Frage ist natürlich, wie gern trennst du dich von so einem üppigen Gehalt, wenn du da noch einen laufenden Vertrag hast, ne? Stichwort Bale. Jahrelang hatten wir das Thema. Der hätte auch jahrelang wechseln können, wollte es einfach nicht, weil niemand sein Gehalt ihm woanders zahlen könnte. Und das könnte ich mir vorstellen, ist bei Marta wahrscheinlich ein bisschen ähnlich. Aber ich glaube schon.
Ähnlich wie Llorente vielleicht. Da läuft der Vertrag auch im Sommer aus.
Genau.
Vielleicht sagt er doch ein La Liga-Club im Sommer. Oder jetzt im Winter.
Jetzt im Winter, genau, dass man irgendwie, dass ihm, keine Ahnung, Menu eine kleine Entschädigungszahlung gibt und er dann irgendwie ablösefrei wechseln darf oder lass es für ein Millionchen sein oder irgend sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich fände es cool, wenn er zurückkehren würde nach La Liga. Ja. Wie gesagt, zu so einem Team wie Granada oder lass es von mir sogar Valencia sein, wobei ich keine Ahnung habe, die Interesse haben, gute Spieler zu holen. sei mal dahingestellt, was der Kollege Peter Lim da macht. Ne? Aber cool wäre es natürlich.
Also bei United spielt er kaum noch eine Rolle. 9 Einsätze, immerhin schon 5 Torbeteiligung, wäre bestimmt noch eine Hilfe, ähnlich wie David Silva auch für andere Vereine. Ja. Das zu dieser Kategorie, wie gesagt, wir nehmen dann vermutlich am 10. Januar Sonntagabend wieder auf. Und das war unsere erste Folge im dritten Jahr Tiki-Taka, was war es, 67. insgesamt.
Hui.
Es werden mehr und mehr und auch mehr Patreons, wie eben auch unser neuer Ray, jetzt eben der Marcel Rivera Ramirez, auch ein schöner Name.
Ja, wunderschöner Name. Auch da nochmal der Hinweis an alle Patreons oder an all diejenigen, die noch kein Patreon sind, aber vielleicht damit liebäugeln oder mit dem Gedanken spielen. Wir haben 2 Sonderfolgen für alle Patreons aufgenommen, die können nur die Patreons hören auf unserer Patreon-Webseite. Ist dieser Podcast, diese Sonderfolge verlinkt. Also wer Patreon ist und Bock hat mal, Fragen von uns zu hören, was haben wir so alles beantwortet, was ich machen würde, wenn ich Sportdirektor wäre bei Real und wenn du Sportdirektor wärst bei Barca, glaube ich, war eine Frage.
Wie wir überhaupt uns kennengelernt haben, Tiki-Taka kam
und sowas. Also lauter so mal nicht spieltagsbezogene Sachen, sondern wirklich allgemeine Fragen, wenn ihr all das anhören wollt, hört euch die Patreon-Only-Folgen an, werdet Patreon, supportet uns, stellt uns dann natürlich gerne Fragen, auch das immer super wichtig, ne? Da haben wir super Bock drauf, eure Fragen zu beantworten, euer Feedback zu lesen, im Austausch mit euch zu stehen, also all das. Macht das gerne, vor allem, wenn ihr Barca-Fan seid übrigens. Ja?
Team Nils führt deutlich.
Ja, Team Nils führt, glaube ich, deutlich, das stimmt.
Gut, dann soweit erstmal euch allen eine schöne Woche. Kommt gut weiter rein ins neue Jahr. Alles Gute und dann hören wir uns am Sonntag wieder nach einem Unentschieden zwischen Barca und Athletic.
Hoffentlich nicht.
Und dann
auch
vielleicht ein paar spannenden Pokalspielen. Also,
hasta la próxima. Ciao, ciao. Servus.